Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Sehr schön. Na, ich freue mich. Miri und Hannes, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und sie haben mich gebeten, mit euch in diese Jüngerschaftsserie zu starten. Und wir hatten in Wien diese Serie im Januar. Und ich bin wirklich mega begeistert und ich freue mich, dass ich einfach diese Message, die ich da hatte, mit euch nochmal teilen darf, weil sie ist so essentiell wichtig, wenn du mit Jesus unterwegs bist, nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld, für die Menschen, auf die du einen Einfluss hast. Zum Start möchte ich vorausschicken, was ich beobachte hier bei uns in Mitteleuropa, wir verwechseln oft geistliche Reife mit intelligentem Wissen. Und die, auch bei uns Christen, oder? Wir wollen wissen, wir sind wissbegierig, das ist ja gut. Aber wenn wir vom hebräischen Verständnis ausgehen, vom jüdischen Verständnis auch, was Wissen bedeutet, dann ist es so, die haben das so gelebt, das heißt, du weißt etwas erst, wenn du es lebst. Sonst ist es einfach nur Wissen und bewegt nichts, weder in dir noch in deinem Umfeld. Und wenn wir immer nur wissen, 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 wissen und es aber nicht am Boden bringen, kriegen wir einen geistlichen Blähbauch und Bauchweh. Also ist ganz wichtig. Und ein Sprichwort sagt, man muss lernen beim Tun. Weil wenn du etwas nur weißt, es aber nicht machst, dann bist du nie ganz sicher, ob es wirklich stimmt. Genau, sehr cool. Ich mache euch ein Beispiel. Also alle Personen und Vorkommnisse in diesem Beispiel sind fiktiv und völlig frei erfunden. Stellt euch vor, mein Mann René macht eine Grillparty. Okay, es ist vielleicht nicht ganz alles frei erfunden, aber ein Teil zumindest. Okay, da gibt es ganz viel, oder? So ein richtig schöner Sommertag, er und seine Männer, viel Fleisch. Rohes Fleisch. Und da gibt es ja diese Fleischverpackungen. Und ich schreibe ihm liebevoll eine Nachricht. Ich sage, lieber René, es ist außerordentlich wichtig, dass du den Müll mit diesen rohen Fleischverpackungen so schnell wie möglich nach draußen bringst, weil Mülleimer steht in der Nähe vom Fenster, Sonne knallt hin und da können ganz ungute Dinge entstehen. Vielen, vielen Dank. Liebe dich, mein wunderbarer Held. Bist der Beste. Wow. Gut. Dann komme ich nach Hause und frage René, hast du meine Nachricht gelesen? Er sagt, ja. Ja, Schatz, ich habe deine Nachricht gelesen. Und es hat mir sehr gut getan, das zu lesen, weil ich weiß, das stimmt. Und ich habe mir gemerkt, sogar, ich weiß, was auf diesem Zettel steht und ich habe es mir wirklich gut gemerkt. Und hast du es gemacht? Nein. Und ich habe dann wirklich diese Situation hatten wir tatsächlich dann. In unserer Wohnung in Diepoldsau, das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum wir dann vor 10 Jahren ausgezogen und nach Wien ausgewandert sind. Ich habe am Abend wirklich am nächsten Tag den Mülleimer aufgemacht. Die Maden, die sind so schnell, also das habe ich noch nie gesehen, es waren so viele, und waren so schnell, sind so schnell da über diesen Ding, unter die Küchenablage rein. Miri und Hannah sind danach in diese Wohnung gezogen. Das habe ich ihnen natürlich nicht erzählt. Ja, genau. Gut, was möchte ich sagen mit dieser Aids? Nein, ich habe das natürlich alles mit siedend heißem Wasser, habe ich mich dann auf ich war dann ziemlich sauer auch auf René. Die Nachricht habe ich ihm natürlich nicht geschrieben, das war nur ein fiktives Beispiel. Aber wohin möchte ich mit dieser Geschichte? So machen wir es oft mit der Bibel. Wir lesen es. Wir wissen es. Es fühlt sich so gut an, die Inhalte zu kennen. Es bewirkt etwas, aber oft bleibt es dabei und es bleibt nur Wissen und es wird nicht lebendig in unserem Leben und wir tun es nicht. Wir wissen, was steht, aber wir adaptieren es nicht in unser Leben. Natürlich können wir nicht alles auf einmal adaptieren, oder? Eins nach dem anderen. Aber das ist so wichtig, auch wenn es um Jüngerschaft geht, dass wir die Dinge nicht nur wissen, sondern sie leben. Sonst bringt es gerade gar nichts. Gut, ihr seht, ich bin 40 plus, brauche schon Sessel auf der Bühne. Jetzt ist das Neueste, wir Prediger, wir sitzen jetzt beim Predigen. Nee, aber ich finde das eigentlich cool, weil das ist so ein wichtiges Thema. Es ist so, hey, lass uns gemeinsam hinsetzen, wir müssen reden. Okay, ready? Gut, also, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Und zum Thema Jüngerschaft, was ist dann da genau jetzt unser Auftrag? Es ist ja so, in der Bibel ist ganz vieles extrem individuell. Jeder hat die unterschiedlichsten Begabungen, die unterschiedlichsten Fähigkeiten. Aber es gibt einen Auftrag, der gilt wirklich uns allen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann gilt dieser Auftrag auch dir. Das ist nicht individuell, sondern alle, die Jesus nachfolgen. Okay? Das ist mal die Grundlage. Und ich finde es auch extrem entscheidend, diesen Auftrag hat Jesus zu einem ganz speziellen Zeitpunkt gesagt. Bevor er die Erde verlassen hat, hat er seine Jünger nochmal zusammengeholt und hat gesagt, so Leute, so Jungs, jetzt zum Schluss gebe ich euch noch mal etwas ganz, ganz Wichtiges mit. Und wenn ich gehen würde, oder? Jesus hat gewusst, er geht dann, er überlässt dann die Jünger sich selber und überlässt die Welt sich selber. Also, ich würde mir haargenau überlegen, was ich dann da noch sage. Weil sie ja nachher dann auf sich selber gestellt sind. Und was sagt Jesus da? Ihr könnt es lesen in Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Soweit so gut, hier die Worte von Jesus. Und eigentlich, ich habe dann über diesen Vers nachgedacht und eigentlich beinhaltet dieser Vers vier Aufforderungen, um nicht zu sagen vier Befehle. Befehle haben wir nicht so gern, nehmen wir Aufforderungen, okay? Also das hat Jesus gesagt, gell? Könnt ihr euch dann bei ihm beschweren, nicht mir E-Mails schreiben und sagen, so viel Druck. Na, das hat Jesus gesagt. Also was sagt er? Er sagt, hey, geht, werdet aktiv, bewegt euch, macht zu Jüngern, tauft Menschen auf den Namen von Jesus und erzählt ihnen, was ich euch gesagt habe, meine Gebote. Ganz simpel. Und wenn ich jetzt aber uns so beobachte, auch wirklich in meinem Leben und diese Message predige ich immer als allererstes zu mir selber, dann muss ich mich immer hinterfragen, mache ich das wirklich? Lebe ich das? Also gehe ich hin, mache ich Menschen zu Jüngern, taufe ich sie und lehre sie wirklich zu wissen und auch zu halten, was Jesus gesagt hat. Und oft wissen wir gar nicht, wie das geht. Stimmt's? Ihr schon? Hier im Vorarlberg weiß man? Okay, ihr seid halt schon weiter als in Wien. Da ist noch ein bisschen, muss man ein bisschen mehr angasen. Nee, und ich habe mir da überlegt, okay, aber was hat Jesus gemacht? Schauen wir doch, lernen wir vom Besten. Wie hat Jesus zu Jünger gemacht? Er war der Erste, der Jünger gemacht hat. Also lasst uns anschauen, was und wie hat er das gemacht? Als erstes, er hat zuerst mal gebetet. Bevor er seine 12 Jünger berufen hat, ist er mal 40 Tage in der Wüste verschwunden, hat geistliche Kämpfe durchkämpft und dann steht im Lukas, er kehrte vom Heiligen Geist zurück in die Stadt Galiläa. Also er ist nicht einfach drauf los und hat sich irgendwelche Leute ausgesucht, sondern er hat Zeit mit Gott verbracht und gebetet und Gott gefragt, hey, in welche Leute soll ich investieren? Und der Heilige Geist hat ihn geleitet und ihm gezeigt, welche das sind. Dann hat er sich die Jünger ganz bewusst ausgesucht. Und obwohl er gewusst hatte, dass sie Schwächen haben, hat er sie trotzdem in die Nachfolge gerufen. komme ich nachher noch drauf. Ich meine, die Jünger, das war ja ein wilder Haufen, gell? Also, und er hat sich in die investiert, die seinem Ruf gefolgt sind, die nachgefolgt sind. Aber er hat auch Leute in Nachfolge gerufen, die nicht gekommen sind. Und was hat er da gemacht? Da gibt es diese eine Story mit dem reichen Jüngling. Die einen kennen das vielleicht, der ist ja gekommen, der reiche Jüngling ist gekommen und hat gesagt, hey, was muss ich tun? Was muss ich tun? Und um ein guter Nachfolger zu sein, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und fragt Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, verkaufe alles, gib's den Armen und folge mir nach. Und der Punkt war der, dieser reiche Jüngling, das war ein guter Mensch, der hat gut gelebt, aber er hatte unglaublich viel Reichtum. Und daran ist es dann gescheitert, weil auf die Antwort von Jesus wurde er ganz traurig und ist weggegangen. Und ich sage euch eins, es ist überhaupt kein Problem, reich zu sein. Ist auch ein Segen Gottes. Aber es ist ein Problem, wenn der Reichtum wichtiger ist als Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Ist er ihm nachgerannt? Er hat gesagt, bitte komm, folg mir doch nach. Ich kriege das schon hin. Er hat ihn ziehen lassen. Weil er gewusst hat, diese Person ist nicht ready, Dinge loszulassen, die es loszulassen gilt, um ihm nachzufolgen. Also er hat wirklich bewusst ausgesucht. Und ich sage immer, I move with the movers. Ich gehe nur mit denen, die mitgehen. Ich kann nicht Leute überzeugen und sie mit an den Haaren hinterherziehen, damit sie irgendwie mitkommen. Nein. Ich möchte mit denen vorwärts gehen, die auch vorwärts gehen möchten. Und da spielt der Charakter keine Rolle. Aber sie müssen wollen. Und so hat es Jesus auch gemacht. Dann hat Jesus extrem viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Also die haben ihn wirklich in den unfassbarsten Situationen erlebt. Sie sahen ihn, wenn er ganz intime Gebetszeiten hatte mit seinem Vater im Himmel. Die haben gesehen, wie er das pflegt. Sie haben gesehen, wie er einerseits mit Erfolg umgegangen ist. Ich meine, als er dann da auf dem Esel eingeritten ist und alle mit den Palmwedeln und die Jacken vor ihm auf den Boden geworfen haben und geschrien haben, Hosanna, Hosanna. Das haben sie gesehen. Aber sie haben auch gesehen, wie Jesus damit umgegangen ist, wo er verhaftet wurde, wo sie ihn verleugnet haben, wo alle ihn verlassen haben. Die haben alles mitgekriegt, wie er reagiert hat. Also sie haben gesehen, worüber er sich freute, worüber er lachte, worüber er aber auch weinte und worüber er zornig war. Wenn er mal wieder durch den Tempel ist und alle rausgejagt hat, die sich selber bereichern wollten. Dann hat er ganz simpel hat ihnen Dinge erklärt und ihre Fragen beantwortet. Ja, die hatten so viele Fragen und das braucht Geduld. Das finde ich so lustig. Jesus ist manchmal selber fast so ans Ende von seiner Geduld gekommen. Er hat gesagt, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? So quasi, wann rafft ihr es endlich? Wann kapiert ihr es endlich? Und das ist manchmal anstrengend, aber es ist so wichtig, Dinge erklären, Fragen beantworten, gemeinsam unterwegs zu sein. Dann hat er sie zurechtgewiesen und ermahnt. Er hat sie ermutigt. Er hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Er hat ihnen gezeigt, was er tut, wie er es tut und ihnen erklärt, warum er es tut. Ganz simpel. Es ist eigentlich wirklich nicht so spektakulär, oder? Und ganz entscheidend, dann hat er sie zu zweit ausgesandt. Und das finde ich auch ein Schlüssel für uns, weil ihr Lieben, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Als Christen, wir können nicht alleine unterwegs sein. Ich kriege so viel mit, dass Menschen aus der Kirche gehen, dass Beziehungen kaputt gehen wegen irgendwelchen Konflikten und Menschen einfach ausweichen, weil es anstrengend ist. Ja, es ist anstrengend, aber wir brauchen einander, um einander zu schleifen, um füreinander da zu sein, um besser zu werden. Und das ist oft anstrengend, ich sag's euch. Manchmal denke ich mir, Menschen sind so komisch. Also ihr natürlich nicht. Aber ich und meine Konsorten in Wien. Na, wir sind alle so einzigartig und wir haben alle unseren Rucksack zu tragen. Wir haben alle unsere Fehler. Wir sind alle unperfekt und dann kommen wir zusammen zu einem Haufen und dann erwartet man nur, weil wir Christen sind, dass alles perfekt läuft. Vergiss den Fisch. Wirklich, vergiss den Fisch. Aber genau deswegen brauchen wir einander, um einander zu spiegeln, um einander zu schleifen, um gemeinsam besser zu werden. Weich nicht aus. Weich dem nicht aus, weil sonst wirst du nicht besser. Und dich selber nimmst du mit, wenn du ausweichst. Und in Sprüche 27, Vers 17 heißt, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch den anderen. Schleifen, schärfen, Schwächen abschneiden und. Deswegen haben wir im ICF auch, wir arbeiten vor allem in Groups und Teams. Das ist das Geheimnis, Groups und Teams. Dort passiert das Leben, dort passieren die Konflikte, dort kann man aber auch das Persönliche teilen. Dort kannst du nicht ausweichen. Man merkt, meine Leute in Wien, die merken, wenn es mir nicht gut geht. Die fragen mich dann schon, was ist los? Was machst du heute wieder für ein Gesicht? Und ich kann nicht ausweichen und muss dann ehrlich sein und sagen, ja, wir, René und ich hatten mal wieder einen Streit. Also wir streiten ja eigentlich nie. Er hat sie gemeinsam, er hat uns geschaffen, um gemeinsam unterwegs zu sein, weil wir einander brauchen. Darum hat er sie mindestens immer zu zweit losgeschickt. Und was ich auch eben so spannend finde, die Jünger von Jesus, das waren ja so unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Da steht zum Beispiel eben, also der Petrus, der war ja so initiativ und impulsiv. Dann der Johannes und der Jakobus, die waren so ein bisschen aufbrausend. Deswegen hatten sie den Spitznamen die Donnersöhne. Der Thomas, der Zweifler, hat immer alles hinterfragt, oder? War immer ein bisschen pessimistisch. So, ja, also, stimmt das wirklich? Kann man das so sagen? Jesus, muss das so krass? Ein unglaublich bunter Haufen an Jüngern. Und was ich auch krass finde, ist, nach 3 Jahren... hat Jesus wie viele Jünger gemacht? 12. Also es ist einigermaßen überschaubar, es waren nur 12. Aber in die 12 hat er so viel investiert, dass die nachher ihr Umfeld wieder auf den Kopf gestellt haben für ihn, für Jesus. Und ich bin so dankbar, dass Jesus in die investiert hat, weil die haben es dann irgendwie geschafft, dass wir heute noch die Bibel haben und heute noch darüber reden können und vom Wort Gottes leben und lernen. Also und Jüngerschaft, wenn wir über Jüngerschaft sprechen, müssen wir wissen, Jüngerschaft ist ein langsamer Prozess. Also du machst nicht einen Jünger in 3 Monaten. Jesus selber hat 3 Jahre gebraucht. Dann können wir uns nicht einbilden, wir schaffen es mit jemandem in 3 Monaten und schicken ihn einfach in die Open Small Group und gut ist. Okay, also so hat Jesus das gemacht. Das sind die Dinge, die ich beobachte in der Bibel. Und was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir diesen Auftrag haben und Jesus sagt, hey, macht auch Menschen zu Jüngern? Was bedeutet das konkret für uns? Wir müssen uns zuerst mal die Definition anschauen. Jüngerschaft ist der lebenslange Prozess, wie Jesus zu werden, also Jesus ähnlicher zu werden, das sagen wir so schön in unserem Vision Statement vom ICF, und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Was ich jetzt aber beobachte, wir machen oft diesen ersten Teil, oder wir optimieren unser Leben, wir schauen, dass wir selber an Jesus dran sind, gehen unsere nächsten Schritte, vergessen aber, andere Menschen mitzunehmen, in andere zu investieren, uns um andere zu kümmern. Ist so, oder? Das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und was ist denn die Voraussetzung, Menschen zu Jüngern zu machen? Selber ein wachsender Jünger von Jesus zu sein. Punkt. Mehr braucht es nicht. Natürlich ist es wichtig, dass du wissbegierig bist, dass du selber mehr über die Bibel erfasst. Aber jeder von uns ist auf einer Reise. Es heißt, Glaube ist Stückwert. Jeder ist unterwegs. Aber wenn du selber ein wachsender Jünger bist, eine lebendige Beziehung mit diesem Jesus hast, dann kannst du andere auch zu Jüngern machen. Und was heißt es, ein wachsender Jünger zu sein? Da habe ich euch auch eine Geschichte mitgebracht. Wir waren vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das unser erstes Mal war in Amerika, René und ich, in den USA, L.A. Du, das ist ganz schön groß dort. Und dann war es so, ein Freund von uns hatte ein Auto dort und hat gesagt, während der Zeit, wo wir da sind, können wir sein Auto haben. Und damit rumfahren, da müssen wir keinen Mietwagen zahlen. Also das heißt, wir haben nur einen Mietwagen gebraucht, um vom Flughafen das Auto zu holen und dann den Mietwagen wieder abzugeben. Gut, wir fahren mit dem Mietwagen dahin. Und jetzt ist es so, jetzt müsst ihr wissen, dieses Auto war ein sehr, sehr, sehr teures Auto. Gut, und der René sagt zu mir, okay, Ilana, ich fahre mit dem Mietwagen und du fährst mir mit diesem sehr, sehr, sehr teuren Auto hinterher. Wir geben das ab bei der Autovermietung und dann fährt er. Okay, jetzt müsst ihr wissen, damals, ich glaube, wir hatten ein TomTom, was so ein Navi. Aber da hattest du auf dem Handy noch keine so eine eSIM mit Daten oder Google Maps und so. Also es ist wirklich schon eine Weile her, gell? Und ich habe gewusst, oh mein Güte, ich kann euch sagen, ich habe so geschwitzt. Ich dieses teure Auto unterm Hintern, das ist ja cool, aber also wenn es dann nicht mir gehört, dann bin ich dann schon ganz so entspannt. Und dann muss man noch die Umstände darf man nicht außer Acht lassen, dass es da siebenspurige Highways gibt. Sieben, Leute, sieben! Ich finde zwei oder drei manchmal schon herausfordernd, aber sieben. Und in Amerika ist es so, gell? Alle cruisen auf diesem Highway so mit 100 Meilen, alle fahren gleich und du darfst rechts und links überholen. Also das heißt, du kannst nicht einfach quasi rechts ein bisschen gemütlich wie eine Schnecke fahren und alle überholen links, sondern die kommen von überall. Und es ist einfach so. Gut. Also, und ich habe eins gewusst, ich habe wirklich eins gewusst. Ich habe weder ein Handy, noch habe ich irgendwie Zugang zum Internet. Ich habe keine Ahnung, wo ich auf dem Erdball mich befinde. Und wenn ich den René aus den Augen verliere, auf diesem Highway, dann bin ich verloren. Finde es immer noch anstrengend. Gut, also wir fahren los, gell? Und ich kann euch sagen, ich habe geschwitzt. René fährt, gell? Ich so eng hinterher, dass ich, aber nicht zu nah, weil wenn er bremst, oder, bin ich dann hinten drin. Hinterher und du fährst und so und plötzlich schiebt sich ein Auto dazwischen und denkt, nein, kein Auto dazwischen, weil wenn noch eins kommt, dann ich verliere ihn aus den Augen und dann bin ich verloren, oder? Und dann musst du schauen, wie du da mit all den anderen Autos wieder rechts oder links rum, um wieder hinter René zu kommen. Oh meine Güte, ich sage euch, ich habe nachher Urlaub gebraucht. Aber so ist es mit Jesus. Genauso müssen wir an Jesus dranbleiben. Und wenn etwas dazwischen kommt, dann müssen wir alles dran setzen, um irgendwie wieder zu überholen, um an diesem Jesus dran zu bleiben. Weil wenn wir Jesus aus den Augen verlieren in unserem Leben, sind wir verloren. Aber wenn wir das leben, wenn du selber ein wachsender Jünger bist. Vielleicht bist du ganz frisch im Glauben, hast vor zwei Wochen Jesus kennengelernt. Oh meine Güte, was redet die da? Dann kannst du dich entspannen und sagen, gut, du kannst jetzt erstmal jemanden suchen, der in dich investiert und dir deine Fragen beantwortet, die du hast. Aber wir müssen selber wachsende Jünger von Jesus sein und an ihm dranbleiben und darauf achten, dass nichts dazwischen kommt. Und was auch ganz wichtig ist, ist, es muss uns bewusst sein, Jünger müssen gemacht werden. Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern und nicht hofft, dass sie dann zu Jünger werden. Und also ich beobachte mich manchmal, oder das ist wie wenn du ein Baby auf die Welt bringst Und dann sagst du, gut, das war lange genug in meinem Bauch. Es kann selber schauen. Das wird schon gut gehen. Da hast du ein paar YouTube-Videos, wie man lebt, wie man laufen lernt, wie man essen lernt. Und es wird dann schon. So machen wir es oft, oder? Wir denken, yes, Person hat ihr Leben Jesus gegeben, super, ist gerettet. Aber wir überlassen sie sich selber, wir überlassen sie dem YouTube All-You-Can-Eat-Buffet, wo sie jeden Tag 34 Videos anschauen von 85 verschiedenen Kirchen, verschiedenen Predigern, die alle gerade in einer anderen Vision stecken und nachher verwirrt sind. Es heißt, wir müssen bewusst Menschen zu Jünger machen, müssen mit ihnen unterwegs sein und können sie nicht einfach sich selber überlassen. So wie Jesus gemacht hat, Fragen beantworten, Leben öffnen, Zeit verbringen, beten gemeinsam, zweite Runde gehen. Und. Also Jüngerschaft bedeutet nicht einfach Wissen zu vermitteln, sondern sein Leben aufzumachen und zu zeigen, wie du deine Beziehung mit Jesus lebst. Das bedeutet aber nicht, dass du ein perfekter Christ sein musst. Sonst wären wir alle unfähig. Weißt du, ich meine, wir sind alle völlig unperfekt. Wir machen alle Fehler. Wir stolpern alle gemeinsam vorwärts. Du weißt, wie viele Fehler das ich mache. Auch in meiner Beziehung. Aber da ist genau das Geheimnis. Wenn ich den Leuten von meinem Versagen erzähle, wenn ich ihnen wieder mal sage, hab mal wieder wirklich das völlig, hab wieder völlig versagt in meiner Beziehung mit René, hab wieder das und das gemacht, keine Ahnung. Dann denken sie, ach Gott sei Dank, bei dir ist auch nicht alles perfekt. Leben öffnen. Zeigen, wie wir leben, keine Angst haben, zu unseren Schwächen transparent auch zu stehen und dann gemeinsam Lösungen finden und vorwärts kommen. Ihnen zeigen, wie du mit Jesus lebst. Es bedeutet, andere zu lieben und ihnen zu dienen und nicht sie zu belehren, sondern sie liebevoll ihnen liebevoll das Wort Gottes auch näher zu bringen und zu zeigen, was bedeutet das wirklich im Leben? Das ist ja auch gar nicht so einfach. Das Evangelium ist einfach, aber die Bibel im Gesamten, das ist manchmal schon auch komplex, weil ich manchmal auch denke, du René, also das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Was heißt jetzt das wieder? Aber nur weil ich es nicht verstehe, heißt nicht, dass es falsch ist oder unwichtig. Aber dann muss ich mich vielleicht zuerst um andere Dinge kümmern und zu einem späteren Zeitpunkt dahin zurückkommen. Und zum Schluss, eben, ich beobachte, dass wir das oft nicht leben. Wir sehen diesen Auftrag in der Bibel. Selber schauen wir, dass wir an Jesus dran sind, vergessen aber, andere mitzunehmen. Und ich habe überlegt, hey, was haben wir denn für Gründe, dass wir das nicht machen? Weil Jesus sagt das ganz klar. Das ist sein Auftrag an uns alle, nicht individuell. Wenn du an Jesus glaubst, geht der Auftrag an dich und an mich. Und ich habe euch ein paar Gründe mitgebracht, wo ich einfach merke, das steht uns manchmal im Weg. Angst zu versagen. Man fühlt sich nicht qualifiziert genug, hat keine Zeit, setzt keine Prios. Vielleicht ist man selber kein echter Jünger von Jesus und geht einfach nur am Sonntag in die Kirche, weil man das halt so macht. Wir sind ungehorsam, sind zu bequem, es ist uns zu mühsam. Menschen sind mühsam. Ja, Menschen sind mühsam manchmal. Wir nehmen den Auftrag einfach nicht ernst. Wir sind enttäuscht worden von Menschen, weil wir es probiert haben und es ist nicht so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber da könnte ich auch ein Lied singen. Du betest, du investierst und plötzlich trifft die Person ganz komische Entscheidungen und verschwindet aus deinem Leben. Die Frage, die sich da aber stellt, ist nur, weil du und ich vielleicht enttäuscht worden sind, löst es dann den Auftrag aus oder tut es den Auftrag revidieren von Jesus? Nope. Nein. Wir müssen immer wieder unser Herz aufräumen. Viele erwarten, dass es einfach die Pastoren machen. Ja. Man ist selber enttäuscht von Kirche und es gibt so viele Gründe, warum wir das nicht machen. Aber ich möchte uns trotzdem heute herausfordern, darüber nachzudenken, wie es in deinem Leben aussieht, um vielleicht gewisse Dinge anzupassen, Schritte zu gehen und zu sagen, gut, ja, habe wirklich nicht mehr in Menschen investiert, weil ich verletzt bin in meinem Herzen von Menschen. Dann geh zu Jesus. Vergib den Menschen. Lass los, steh wieder auf und nimm den Auftrag von Jesus wieder ernst. Auch wenn du dich nicht danach fühlst. Oder vielleicht fühlst du dich nicht qualifiziert. Denkst, ja, ich bin ja kein Theologe. Du musst kein Theologe sein, um Jünger zu machen. Du musst nicht die ganze Bibel auswendig kennen, um andere, mit anderen Menschen unterwegs zu sein und ihnen zu helfen, mit Jesus voranzukommen. Und da hat mich die Bibelstelle extrem ermutigt aus der Apostelgeschichte, wo es um Petrus und Johannes geht. Und da steht, die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Und außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Also Petrus und Johannes hatten keine besondere Bildung. Sie waren ganz einfache Männer. Aber was war der Schlüssel? Sie kannten Jesus. Das heißt, wenn du Jesus kennst, mit ihm unterwegs bist, dann kannst du zu Jüngern machen, ohne dass du ein Theologe bist. Und das ermutigt mich. Das ermutigt mich wirklich. Und der Paulus sagt, hey, er setzt sein ganzes Leben, seine ganze Kraft, setzt er dafür ein, diesen Auftrag von Jesus auszufüllen. Aber quasi nicht er, sondern er vertraut auf die Kraft, die in ihm und durch ihn wirkt. Gottes Kraft lebt in uns und hilft uns dabei, andere Menschen zu begleiten, uns um andere Menschen zu kümmern. Und ich möchte dich wirklich heute fragen, was diese Predigt, überleg mal, geh mal kurz in dich, was löst es bei dir aus? Wo legt vielleicht der Heilige Geist den Finger drauf und sagt, okay, da musst du vergeben, da musst du loslassen, da musst du wieder aufstehen, obwohl es mega mühsam ist. Und ich möchte dich wirklich herausfordern und ermutigen, dir jetzt einfach auch während dem nächsten Song, wir singen I am available, das heißt, Jesus, ich bin da und ich stehe dir zur Verfügung, zu überlegen, welche Person könnte das sein in deinem Leben, mit der du neu so einen Jüngerschaftsprozess eingehst? Wer in deinem Umfeld hat neu diesen Jesus kennengelernt und bräuchte vielleicht dich, weil sie so viele Fragen hat? Weil sie so viele Herausforderungen im Leben hat und nicht weiß, wie man mit Jesus in diesen Herausforderungen lebt? Und dann kannst du heute eine Entscheidung treffen. Wie gesagt, vielleicht bist du heute hier, du kennst diesen Jesus noch gar nicht oder du hast ihn gerade erst kennengelernt. Dann kannst du dich freuen, weil dann jemand von den anderen wird sich dann um dich kümmern. Weil der Heilige Geist es jemandem aufzeigt. Also lasst uns beten. Du kannst gerne mit deinen eigenen Worten beten, mit dem, was dein Herz jetzt bewegt. Entscheidungen treffen. Vielleicht auch Jesus um Vergebung bitten, wo du den Auftrag nicht wahrgenommen hast oder nicht mehr wahrgenommen hast und dich ihm zur Verfügung zu stellen, wenn du das willst. Vater im Himmel, danke für dein Wort, dass wir so viel lernen können. Und Jesus, du hast uns diesen Auftrag gegeben, der so herausfordernd ist oft. Aber ich glaube, er ist trotzdem so wichtig und so entscheidend. Und ich bin so dankbar für die Menschen, die in mich investiert haben, als ich dich noch nicht gut gekannt habe, die meine Fragen beantwortet haben, die für mich da waren, die mit mir geweint, mit mir gelacht haben, die mit mir Dinge hinterfragt haben, um zu Antworten zu kommen. Und Jesus, du siehst jede einzelne Person, die hier ist, du siehst jede Person, die online da ist. Und Heiliger Geist, komm du jetzt und sprich. Leg du deinen Finger dort drauf. Bei jedem von uns ist es vielleicht ganz was anderes, wo wo du uns herausforderst, um einen nächsten Schritt zu tun, damit wir Dinge nicht nur wissen, sondern sie in unserem Leben Gewicht bekommen und wir sie auf den Boden bringen und durch das, dass wir sie anfangen wirklich zu leben, es etwas bewegt in uns, aber auch in unserem Umfeld und in den Menschen, in den kostbaren, wertvollen Menschen, auch wenn sie manchmal anstrengend sind, die du uns anvertraut sind. Und ich danke dir, dass du in diesem Auftrag nicht einfach nur sagst, macht's das, sondern sagst, ich werde bei euch sein bis ans Ende dieser Zeit. Das heißt, du lässt uns nicht alleine, sondern du hilfst uns. Danke, Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.